Jasmin, du kennst ja bestimmt auch The Police, die Band, nicht die
staatliche. Das war meine absolute Lieblingsband. Absolute
Ehrlich?
Ja, ich habe alle Platten von Police.
Ach toll, ja, mhm. Das ist ja auch jetzt dann direkt nochmal am Anfang ein Fun Fact über dich.
Ja,
und
ja.
Das war's von mir. Nein, vor allen Dingen kennst du ja auch, ich würde sagen, es ist der größte Hit,
ja.
Roxanne.
Ja.
Roxanne.
Neben So Lonely, auch Dancefloor Smasher.
Ja, absolut. Auch beides wirklich ganz, ganz tolle Hits, die halt eben auch wieder unter Beweis stellen, ja, die Hits sind halt eben einfach die Hits, weil es die Hits sind. Und die sind trotzdem gut.
Ja, die sind trotzdem gut. Wobei, wie gesagt, ich grab ja immer auch gerne ein bisschen tiefer. Und da gibt es ja auch schöne Songs.
Eben auch, aber trotzdem sind die Hits halt eben auch die Hits. So, weißt du, wenn du das Lied jetzt einfach mal innerlich auf Play drückst, und das können ja auch alle Menschen, die hier zuhören, machen, wie das losgeht. Ja? Mhm. Ne? Weil du hast ja ganz am Anfang so einen ganz merkwürdigen Klavierakkord. So ein. Hast du es im Kopf?
Ja, klar.
Es geht wirklich auch los mit diesem Beaten. Und dann kommt auf einmal so ein merkwürdiger Klavierton. Ja, und dann kommt so ein Lachen. Hast du es im Kopf?
Ja.
Und jetzt kommt, wie das entstanden ist. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Und zwar waren The Police im Studio. Und das war ein sehr, sehr kleines Studio. Und da haben die dann angefangen zu spielen. Aufnahme lief schon. Und Moment. Bruce Springsteen ist es, oder?
Ah.
Nee, warte, jetzt bin ich ganz durcheinander. Ja? Ach, hey, Emi, nee.
Es ist Sting.
Sting, ja, natürlich.
Sting.
Ja. Ich hatte
Bruce
jetzt noch, oder was?
Ja?
Oder Bruce was? Oder was? Eric Clapton?
Oh mein Gott.
Ja. Naja, gut, ja. Da haben wir es, ja. Also Sting, ja. An der Gitarre schon dran und stolpert halt eben, also geht währenddessen so mit der Gitarre nach hinten und stolpert dabei mit dem Gesäß. Auf das Klavier drauf.
Ah.
Und so ist dieser Akkord entstanden. Und
Akkord
danach
in Anführungszeichen,
hat er dann, ja. Ja, und danach hat er dann halt eben gelacht, weil der es witzig fand, dass er da jetzt so drauf gestolpert ist.
Ach so.
Und dann haben die sich das halt eben angehört und haben auch gesagt, er ist ja eigentlich irgendwie ganz cool und haben aber auch diese Tonabfolge dann nicht wieder so hinbekommen. Also das heißt, es ist wirklich einfach ein richtiger Zufall einfach nur, dass das da mit auf der Aufnahme drauf ist.
Ja.
Bei
heißt
Eric Burden und Band. Ja.
Heißt es nicht Serendipity oder sowas?
Oh, das weiß ich nicht. Jetzt kommt der Jasmin Klein Fun Fact.
Und zwar, Moment, da habe ich nämlich auch mal jemanden, genau, es ist ein glücklicher Zufall.
Oh.
Das ist Serendipität. Moment, da kann ich direkt mal aus Wikipedia kurz was vortragen.
Heiß.
Das bezeichnet eine zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich als neue und überraschende Entdeckung erweist. Verwandt, aber nicht identisch, ist die weitergefasste Redewendung vom glücklichen Zufall. Serendipity, ja genau, betont eine darüber hinausgehende Untersuchungstätigkeit, eine intelligente Schlussfolgerung oder Findigkeit. Naja, nicht so ganz, aber man kann es als glücklichen Zufall bezeichnen. Manchmal ist es so, du suchst ein Medikament gegen A und findest dabei auf einmal ein Medikament gegen B, wie Viagra zum Beispiel, ist ja auch ein Serendipity.
Wie Viagra.
Genau, genau. Ja, Police ist eine ganz tolle Band, die fand ich so cool. Da war ich 14 und hab mir dann alle Platten gekauft von der Band. Die habe ich übrigens heute noch. Das wären Platten, die ich nie weggeben würde. Vinyl. Weil ich einfach die so wahnsinnig cool fand. So coole Songs.
Bei uns zu Hause, es wird auch gerade, es ist heiße Phase. Ja? Weil mein Mäuschen und ich, ja, wir wollen ja halt eben auch in der Wohnung ein bisschen renovieren. Und der Raum, den du als Hintergrund kennst, nämlich mein Arbeitszimmer, da war ja halt eben auch, langjährige Hörerinnen und Hörer erinnern sich, dass es eigentlich mal ein schöner Salon mit einem Chesterfield-Ledersofa war, was dann durch Katzenurin komplett ruiniert wurde. Ja? Und seitdem war dieser Raum so ein bisschen in der Schwebe. Der fand keine wirkliche Bestimmung mehr. Da steht auch mein Schreibtisch und sowas drin. Der stand aber auch genau so schon vorher drin. Das heißt, wir haben einen sehr, also 20 Quadratmeter locker großen Raum, in dem eigentlich nur irgendwie so der Schreibtisch und dann, also es ist noch so, es ist alles da von einem Arbeitswohnzimmer, außer das die Wohnzimmerbestandteile sozusagen. Ja? Mhm. Und dadurch ist der Raum relativ leer irgendwie. Ne? Und jetzt kam eben auf, ja, was machen wir denn dann jetzt mit dem Raum? Und haben uns jetzt dazu entschlossen, es bleibt ein Arbeitszimmer. Wir machen aber auch ein Ankleidezimmer draus. Sprich, wir bauen so einen riesigen IKEA-Schrank da rein, der so eine ganze Wand füllt, wo dann alle meine Socken irgendwie endlich
aufgehangen werden, ja? Endlich.
Genau, ja, endlich jeder Socken seinen eigenen Kleiderbügel.
Seine eigene kleine Vitrine, Glasvitrine.
Eben, nee, es wird natürlich so ein Kleiderschrank sein, wo der Modeguru Guido Maria Kretschmer dann sagen würde, ja, ne, 5 Meter Schrank, 4 Meter ist ihrs, 1 Meter ist seins, ne?
Ah ja.
Ne, das sagt er nämlich immer.
Ist es dann auch so ein Schrank, wo man dann aufzieht und das Licht angeht?
Nee, das vermutlich nicht.
Nee? Das würde ich machen. Das sieht so reich aus, du.
Ja.
Das kostet gar nicht viel, aber das sieht so reich aus. Du schiebst die, zum Beispiel hast du eine Schublade, wo dann, weiß ich, Krawatten drin liegen oder so.
Ja.
Schiebst sie raus und dann geht's Licht an. Und du siehst alles.
Mach ich dann nur bei dem einen Meter, der mir gehört.
Genau. Ja. Machst du richtig schön LED rein. Bisschen Shisha-Duft noch raus, weißt du? LED-Leisten.
Das ist dann mein Reich.
Genau, kennst du, setzt du dich in den Schrank.
Kennst du das, wenn in so modernen Eigentumsverhältnissen oder Wohnungen oder Häusern hat man ja dann gerne so, ja, und dann haben wir hier für den Stefan haben wir dann noch im Keller und so, und da kann er dann auch, da hat er seine Playstation und da ist dann irgendwie noch so, da werden dann so meistens ab einem gewissen Alter erst, weil dann das Geld da ist, und da ist dann der Plattenspieler und da hängt dann das Scarface-Poster an der Wand und die Ledercouch.
Ja, das ist ja die Man Cave, ne? So nennt man das.
Genau,
dann.
Man Cave ist dann so der moderne Begriff. Und ich finde das aber immer richtig gruselig, wenn man sowas, auch wenn man es in Filmen oder sowas sieht, weil ich mir dann immer denke, ey, du redest doch gerade so über deinen Ehemann und so über deinen Partner, ja, irgendwie.
Ja, aber ich finde das ein ganz interessantes Feld. Also lass uns doch mal überlegen.
Ja.
Früher war es ja so, früher vor 3 Jahren, da sind die Männer ja raus zur Jagd und die Frauen saßen am Lagerfeuer und die hüteten sie und kochten. Ne? Also das soweit das gängige Klischee. Bedeutet, Männer und Frauen verbringen ihren Alltag nicht gemeinsam.
Ja.
Jetzt ist in der neuen Zivilisation ist es ja so, dass man diese Idee hat, dieses Verschmelzens, ne? Also eine Partnerschaft muss eine Verschmelzung sein, auch dieses Ding, meine andere Hälfte, meine bessere Hälfte läuft da draußen rum, ich muss sie finden.
Ich sitze immer neben meinem Mann.
Und dass man dieses Gefühl hat, der andere ergänzt einen und macht einem zu etwas Perfektem, Runden Ganzen. So.
Muss.
Das Problem ist nur, dass das nichts mit dem wahren Leben zu tun hat.
Mhm.
Und in dieser Situation, stellen wir uns jetzt mal vor, die 50er, 60er Jahre, da gab es ja auch Partyräume, Partykeller, können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob du da viel mit erlebt hast.
Absolut.
Und das Zweite sind halt Hobbykeller.
Ja.
Hobbykeller, wo Männer sich zurückziehen, auch wieder mal das Klischee, der schweigsame Mann, der nach der Arbeit, die ja auch schon ohne die seine Frau verbracht hat, dann in den Keller geht und Zeit für sich verbringt, um einfach zu schweigen und aus Streichhölzern den Kölner Dom nachzubauen.
Jahrelang.
Während sie mit Freundinnen und ihrer Mutter telefoniert in der Küche, ne, den Ofen warm hält und so, ne, soweit das Klischee.
Und beide immer am Rauchen, ständig rauchen.
Nee, und diese Man Cave, also dieses alte Bild dieses Streichholzmannes oder der so Modelleisenbahn im Keller hat,
ja.
Ist ja auch, also gibt's ja auch noch, ne? Also nicht unbedingt Männer Anfang Mitte 30, würde ich jetzt sagen, nicht in der Masse. Also es gibt noch diese Hobbys, die Männer alleine für sich im Keller machen, alleine. Aber dann gibt es jetzt dieses moderne, abgelöste, auch ein bisschen von King of Queens oder irgendwelche Stranger Things. Also ich glaube, auch in den ganzen amerikanischen Spielfilmen spielt das eine große Rolle. Die hatten ja auch immer das Wohnzimmer fernsehfrei und dann irgendeinen extra Fernsehraum.
Ja.
Ne, wo dort dann alles stattfand. Also ich finde das wirklich interessant. Bei uns ist es nicht so. Es gibt bei uns keinen Keller, wo sich jemand aufhält. Wir haben auch keinen Hobbyraum.
Ich glaube aber auch, es gibt einfach keinen Keller, oder?
Bei uns?
Ja, oder ist die Villa unterkellert?
Bei uns im Haus gibt es einen Keller, aber das ist gestampfte Erde. Also das ist jetzt kein Keller, wo man sagen kann, da macht man jetzt eine Einliegerwohnung rein.
Wäre dann sehr, sehr ursprünglich.
Ja, man steht wirklich auf der Erde.
Kann der Richard sich da mal schön so ein Lagerfeuer anmachen?
Oder um Gottes Willen, ja. Nee, aber ich finde es interessant, dass dieses Ding, wo man so drüber lächelt, so der Mann, der Handwerker unten im Keller, macht da so sein Gedöns. Mhm. Aber in Wahrheit, diese Man Cave ist ja eine Kleinigkeit davon, wo er dann
Star
Wars zusammenbaut.
Natürlich, es ist genau das. Ja, oder halt irgendwie, also ich habe halt eben einfach für mich persönlich nie so richtig einen Zugang zu Computerspielen gehabt. Ne? Ich habe auch mal irgendwie mal einen Controller von der PlayStation oder so in die Hand genommen oder so. Ich hatte auch mal einen Gameboy als junger Mann. Ja. Aber ich war jetzt zum Beispiel nie so total tief da drin. Ich will das aber auch gar nicht verurteilen, wenn da jemand halt eben einfach Spaß dran hat. Ich habe halt an anderen Dingen Spaß und mach die dann. Die finden andere vielleicht auch irgendwie, sagen, da finde ich keinen Zugang zu. Wie in die Oper gehen oder sowas. Aber ich fand es aber total merkwürdig, eine Freundin von mir, die war mal mit einem Typen zusammen und das war eine Fernbeziehung. Das heißt, die haben sich nur am Wochenende gesehen. Und dann hat die mir irgendwann mal dann haben wir so einfach darüber gesprochen, wie es letztes Wochenende war. Und hat sie halt so erzählt, ich nehme jetzt Richards Namen, der heißt nicht Richard, ja, aber du hast mich ja mal drum gebeten, nicht irgendwelchen Namen zu verraten.
Mit Leuten mal so aufzucallen.
Und dann hat mir halt eben die Jasmin so erzählt, ja, und dann bin ich am Freitag zum Richard gefahren, dann hat er mich halt auch vom Bahnhof abgeholt, dann sind wir zu ihm, dann haben wir was gegessen. Ja, dann ist er halt nach nebenan gegangen, ein bisschen zocken und dann so nach 3 Stunden oder so haben wir dann halt noch einen Film zusammen geguckt. Mhm. Und dann am nächsten Tag waren wir irgendwie zusammen in der Stadt, dann kamen wir heim, haben was gegessen, dann war er noch ein bisschen zocken und so. Und wo ich auch so dachte, ja krass, also ne, ich gebe dir auch recht, diese Verschmelzung muss halt eben nicht sein, aber ich find's schon eine merkwürdige Vorstellung und ich wohne ja mit meinem Mausebären zusammen, dass ich irgendwie sagen würde, so, jetzt gehe ich mal 3 Stunden nach nebenan. Und sie ist, und wir sind beide in der Wohnung, und ich bin dann aber ich ziehe mich 3 Stunden raus, und dann komme ich nach 3 Stunden wieder und sage, ja, soll ich uns Nudeln mit Pesto machen oder irgendwie was holen?
Aber das heißt, ihr seid praktisch nonstop, wenn ihr in der Wohnung seid, habt ihr ständig miteinander zu tun. Ihr seid ständig auf eine Art im Dialog.
Nee, so würde ich es. Ja, doch, ja, irgendwie schon. Also es gibt das auch mal, dass sie, weiß ich nicht, irgendwas im Fernsehen guckt oder so, wo ich dann jetzt nicht daneben sitze oder sowas. Mhm. Aber also so wie die imaginäre Jasmin, also die Bekannte, die Freundin von mir das erzählt hatte, war das dann halt wirklich so, der ist dann nach neben angegangen und der wollte dann auch nicht gestört werden. Mhm. Sprich Kopfhörer auf und dann halt mit der Gilde irgendwie das feindliche Lager einnehmen oder sowas.
Also ich finde das jetzt in der Summe jetzt nicht so wahnsinnig schrecklich, muss ich sagen. Weil ich an mir auch so Tendenzen erkenne, dass ich mich manchmal auch einfach gerne mal zurückziehe. Also wo ich sage, ich bin jetzt einfach mal für mich. Und sei es jetzt, um ein Buch zu lesen oder so, das ist jetzt nicht so, dass ich ausraste, wenn mich jemand stört oder so. Aber ich finde das total valide, auch mal zu sagen, du, ich gehe jetzt einfach mal, ich mache jetzt mal was ohne dich, ne? Ohne jetzt groß zu sagen, das und das, du darfst jetzt nicht reinkommen, ne?
Ja.
Ich kenne es halt nicht, dass gezockt wird. Also nicht von meinem Mann, der zockt nicht. Ich habe Kinder, die zocken. Das ist für mich irgendwie auch eine Sache, dass Kinder und Jugendliche zocken gerne. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit umgehe, wenn mein Mann jetzt sagt, ich verziehe mich jetzt zurück und mache jetzt 3 Stunden GTA und habe da eine Stripbar aufgebaut. Bin ich da der Chef von oder so? Ich weiß ja nicht, ob das wie bei Sims ist, dass man da irgendwie so Welten dann strukturiert oder so. Also das fände ich schon schräg. Aber wenn jetzt jemand sagt,
du musst noch die Outfits von den Stripperinnen aussuchen. Du weißt doch, dass ich dabei drauf, nicht gestört werden will. Ja? Du weißt doch, wie wichtig das für mich ist. Ja?
Nee, aber was ich halt so interessant finde, dass man sich immer so davon auf eine Art entfernt, von dem, wie es mal früher war, dass Männer und Frauen ihre Freizeit getrennt voneinander verbringen. Mhm. Kenne ich noch vom Dorf.
Ja.
Da war es so, dass Männer und Frauen auch getrennt voneinander sitzen und sich unterhalten, weil die andere Themen miteinander haben.
Ja.
Und das ist voll okay und akzeptiert. Das haben wir belächelt in unseren Teenagerjahren, weil wir dieses Bild dieser Vollverschmelzung hatten.
Ja.
Und sagten, es darf gar nicht sein, dass man verschiedene Themen hat. Mittlerweile kann ich das total, habe ich da auch keinen Thema mit. Ich weiß, es gibt Themen, die interessieren den Richard gar nicht, zum Beispiel Reality-TV.
Ja.
Da brauche ich den aber auch nicht zu missionieren. Weißt du, das ist Ne? Und da gibt es wieder andere Themen, die ihn interessieren, die mich nicht so interessieren.
Dass man irgendwie immer alles zusammen machen muss. Das ist ja aus Papa and the Porters, glaube ich, wo die zum Schluss auf diesem Schiff dann auch sind. Und dann dieses schreckliche Ehepaar. Und die eine sagt, ich sitze immer neben meinem Mann. Ja?
Ja. Aber was ich noch viel schöner finde, um dich nur mal ganz kurz zu unterbrechen, wenn wir von Papa and the Porters sprechen, den habe ich ja 300 Mal gesehen, weil ich damals im Kino gearbeitet habe. Ne? Habe ich ja schon mal erzählt, die Szene, wo alle geschrien haben vor Lachen. Also ich saß ja mal draußen in dem popcorngeschwängerten Vorraum.
Ja.
Und immer wenn die alle geschrien haben vor Lachen, und da waren ja teilweise Senioren da, die 100 Jahre nicht mehr im Kino waren.
In welchem Mainzer Kino hast du nochmal gearbeitet?
Das war die Georg Reis GmbH, die hatte, glaube ich, ihren Sitz in Kassel und die hatte ganz viele verschiedene Filialen. Und den Papa Ante Portas.
Und war das auch das Paladin?
Das sagt mir nichts. Das ist schon so ewig her, aber das war so eine ganz, ganz große, fette Straße.
Mhm.
Und auf der rechten Seite, da waren so der Platzhirsch, das größte, größte Kino, also mit den meisten Sitzen.
Mhm.
Da war Papa Ante Portas.
Okay.
Und wo haben die Leute am meisten geschrien, an welcher Stelle?
Ach, lass mal überlegen. Es fällt einem natürlich halt sofort ein. Es ist nicht diese, weil da habe ich mal so über die Produktion, wie Vico von Bülow alias Loriot das so produziert hat, wenn er so die Tür zuschlägt und diese Teegesellschaft, die dann alle so kurz aufzucken, die wahrscheinlich nicht. Sag's mir, ja, erzähl's einfach.
Das war die Szene, als er seine Frau im Dessous-Laden begleiten
muss. Ja, ja, ja.
Und der weiß überhaupt nichts mit sich anzufangen, ne? Und läuft dann da rum und ist so komplett lost, ne?
Warum
und dann
du
irgendwann
eigentlich
findet er was Schönes und dann tippt er so seine Frau an, die sich gerade über irgendwas bückt und sagt, Schatz, das wäre doch was für dich. Und dann dreht sie sich um und das ist gar nicht sie, das ist irgendein Typ mit langem Haar.
Und der sieht halt aus wie ich. Der sieht halt original ja aus wie ich.
Ja. Ja, und da die schönste Szene bei Papa and Porters war, als sie zu Hause sitzt und telefoniert, es ist Vormittag und sie wähnt ihren Mann bei der Arbeit, aber er hat seinen Job verloren und ist schon auf dem Weg nach Hause und ist es jetzt.
Ja, ist in Ruhestand, vor Ruhestand.
Ach so, genau, vor Ruhestand. Also es war ja nicht abzusehen, auf jeden Fall.
Weil der irgendwie dann so 80 Kartons Radiergummis oder Papier oder sowas. Ja, das ist so günstiger.
Genau, hat halt eine wirtschaftliche Entscheidung getroffen. Naja, und dann sitzt sie halt und telefoniert mit ihrer Freundin und dann kommt er rein. Und sie erstmal so, hä, ne? Und diese Irritation von Evelyn Hamann, wie sie das spielt, diese Irritation,
ja, ja, ja.
Was macht der jetzt hier? Und sie möchte mit ihrer Freundin gar nicht weiterreden. Und er sagt so, nee, red ruhig weiter, red du, als wäre ich gar nicht hier, ne?
Ja.
Und sie kann natürlich überhaupt nicht weiterreden mit ihrer Freundin, weil das ist total unangenehm, dass er so around ist, ne?
Ja.
Das ist eine meiner Lieblingsszenen. Das finde ich ganz herrlich, weil das so schön zeigt, so, ja, man tut so, als wäre das selbstverständlich, aber man ist dann halt doch irgendwie so ein bisschen irritiert.
Das war auch tatsächlich was mir viele Leute so zurückgemeldet hatten, als das mit der Corona-Pandemie und da kam ja dann erst der Begriff Homeoffice auf.
Mhm.
Davor hat keiner Homeoffice gemacht
so.
Ja, ne, irgendwie gab's einfach überhaupt nicht, geschweige denn als flächendeckendes Phänomen oder in einer internationalen Anwaltskanzlei, ja, einfach nicht existent. Und da, ich habe beide Stories gehört. Und zwar zum einen, das ist dann natürlich die tragische Variante, Paare, die dann gemerkt haben, ach so ist der,
ne,
wo halt die lange, lange verheiratet waren, ja, voll glücklich und alles, ja, die aber halt eben, wo einfach der Kitt, der die Ehe zusammengehalten hat, halt eben einfach war, er oder kann ja auch sie sein, ja, ist einfach 12 Stunden am Tag überhaupt nicht hier. Und ständig unterwegs. Und
das
so.
Konzept einer guten Ehe kann manchmal sein, dass man sich einfach nie sieht.
Einfach nicht viel sehen, ja. Ne?
Er hat immer Nachtschicht, sie hat immer Frühschicht und da funktioniert es über Jahrzehnte.
Genau, er ist immer arbeiten, ständig irgendwelche Flugreisen und dann ist es aber halt eben, dann, also ich kenne da jetzt nicht die, hab da jetzt nicht mit den Leuten Interviews geführt oder so, aber ich glaube, das ist dann halt eben auch, wenn das so ist, dann freust du dich halt eben auch, wenn dann dein Mann, das waren tatsächlich dann meistens Männer, wenn der dann irgendwie anruft aus Washington oder sowas und sagt, ja, und heute war es so und so. Und dann ist das auch ein schönes Telefonat. Das ist dann aber halt eben einfach nach 7 Minuten oder so beendet. Du, ich muss jetzt hier auch weitermachen. Ja, in Deutschland ist ja auch schon später und sowas, ja. Und dann freuen die sich auch, wenn die sich wiedersehen. Aber das funktionierte dann halt eben auf einmal nicht mehr, als man dann gemerkt hat, ach du Scheiße. Ja, außerhalb des Wochenendes und wenn der dann hier den ganzen Tag und wieder mit seinen Leuten redet oder so. Die Sache ist aber auch die, Umgedreht gab es das Phänomen auch. Leute, die sich nochmal ganz neu entdeckt und eine ganz neue Liebe zueinander gefunden haben und eine viel, viel tiefere Verbindung wirklich dadurch hatten und wo auch dann welche gesagt haben, ey, ich war früher immer so viel unterwegs, aber jetzt ist für mich das Schönste ist einfach immer nur, ich mache auch 3 Tage die Woche mache ich Homeoffice und es ist mir das Wichtigste und dann abends mit meiner Frau da zusammenzusitzen oder mit meinem Mann, ja, und da halt eben sich wirklich einfach vom Tag zu erzählen und sowas und nicht mehr so viel unterwegs zu sein. Das versuche ich auf ein Minimum zu begrenzen.
Also ich muss auch sagen, dass Corona, ich möchte es nicht glorifizieren, ne? Also im Gegenteil. Aber dass diese Zeit unsere Familie mehr zusammengeschweißt hat als vorher. Also ja, weil wir
eure Familie?
Ja, also auch mit meinem Vater, ne? Also
ja,
das ist viel enger geworden ist. Wir waren früher schon immer gut miteinander, aber ja. Es war jetzt vielleicht nicht, ich bin nicht so häufig dahin gefahren, sage ich jetzt auch mal. Jetzt natürlich ganz andere Umstände wegen meiner Mutter und so.
Ich sag's, wie es ist.
Weil man sich einfach mehr miteinander beschäftigt, mehr miteinander umgeht, auch mehr Rücksicht vielleicht aufeinander nimmt und den anderen nochmal kennenlernt und so. Aber jetzt nochmal zurück zu so Paaren.
Ja, bitte.
Ich finde auch interessant, es gibt Paare, die jede freie Minute irgendwas mit anderen Paaren unternehmen müssen.
Ach, das ist auch schrecklich.
Ständig unterwegs.
Schrecklich.
Urlaub reisen, nur mit anderen Paaren oder in Gruppen. Und da habe ich manchmal so den Verdacht, das ist der Kit, um sich nicht miteinander auseinandersetzen zu müssen, weil man sich dann vielleicht doch zu sehr auf den Sack geht.
Ja, ich glaube, es gibt wesentlich mehr Paare, die einfach nur irgendwie zusammen sind, weil sie vielleicht Angst vorm Alleinsein haben oder Angst haben, jetzt nochmal neu anzufangen oder so. Und das ist, ich meine, es gibt ja auch dieses Phänomen, dass irgendwie wissen auch beide, irgendwie funktioniert's halt nicht mehr so gut, wo ich super finde, wenn man dann nicht leichtfertig, das ist ja auch ein anderes Problem unserer Zeit, dass man dann sagt, naja, ich habe ja so viele andere Möglichkeiten noch, dann schmeiße ich jetzt irgendwie 7 Jahre Beziehung weg, weil es jetzt irgendwie gerade mal ein bisschen hakt oder sowas. Aber genauso auch Leute, die dann sagen, du, ich glaube, was unserer Beziehung wirklich helfen könnte, ist jetzt einfach irgendetwas zu tun, was es noch schwieriger macht, diese Beziehung zu beenden. Ja, wie ein Haus kaufen, Kind kriegen, Haustiere oder sonst was. Ja? Tätowierung im Gesicht.
Ja, genau. Dein Name auf meinem Augenlid.
Ja.
Ich hatte auch so eine schöne Sache aufgeschrieben zum Thema Ehe.
Ja.
Ich glaube, ich habe dich das schon mal gefragt. Aber da wir jetzt ja in das Jahr kommen, in dem es passieren wird, nämlich dass du dich bindest.
Einladungen versendet, ja.
Genau.
Gelder werden zurückgelegt. Weißt du, worauf ich mich auch wirklich freue? Weil es ist ja irgendwie, da habe ich letztens mit einem Freund drüber gesprochen und ich dachte auch erst, als er es gesagt hat, ja, weiß ich nicht. Und dann hinterher habe ich auch gedacht, ja, stimmt eigentlich. Also mein Füchschen, ja, ne? Also meine Verlobte, ja, die hat ja einen Verlobungsring, aber ich habe keinen.
Warum habt ihr es so gemacht? Weil das ist ihr habt die amerikanische Art gewählt.
Eben, wir haben ganz, ganz viel Geld ausgegeben für so einen riesigen Klunkerring. Ja. Weil ansonsten, ist das ansonsten? Hätte ich dann auch einen?
In Deutschland ist es so, dass beide einen Ring haben, ja.
Ach was.
Und in USA ist es halt so, ich weiß es wegen Love is Blind, da bekommt sie halt den Ring. Er verspricht ihr die Ehe.
Naja gut, wir sind auch sehr amerikanisiert. Man muss ja auch überhaupt mal aufklären, ich bin gerade in Berlin, ja. Und ich guck hier auf eine riesige Coca-Cola-Reklame. Da denke ich mir auch immer, ja, Westen.
Fast wie in einem Wim Wenders-Film.
Eben, ja, eben. Ja, es ist wie in einem Wim Wenders-Film. Ja. Der Wim Wenders hat ja auch so einen Schnurrbart. Das war ja, ich habe ja tatsächlich schon sehr, sehr lange diesen, wie ich mir habe sagen lassen, von jüngeren Kolleginnen und Kollegen, iconic Schnurrbart.
Ja.
Und irgendwann dachte ich auch mal, ich möchte den auch gerne mal so wie der Wim Wenders haben, ohne zu wissen, wie der Wim Wenders den hat, nämlich so oben weg und dann wirklich nur so einen schmalen Strich auf der Oberlippe. Weißt du, wie Latino-Verführer, genau so Clark Gable-mäßig.
Ja.
Und das hat dann aber überhaupt nicht geklappt und sah dann so beschissen aus, da musste ich es abrasieren. Ich weiß sogar noch genau, wann das war. In dem Jahr ist nämlich Deutschland Weltmeister geworden.
Ah ja, als Paul Ripke in Rio Fotos gemacht hat. War das nicht da?
Genau. Paul und ich, Rio, ich sage, ey, wenn wir heute Abend dann da auftreten und er sagt, ey, mach dir so ein Bart, ich mach's auch noch. Naja, ne? Habe ich dann auch gesagt, ich will nicht fotografiert werden, deshalb gibt's davon keine Fotos.
Ja, verstehe ich.
Und das war gruselig. Das war im Übrigen gruselig. Ja?
Was denn?
Also meine Süße war ganz irritiert, als sie nach. Ich habe es ihr schon am Telefon gesagt und die kam nach Hause und die wäre fast wieder rückwärts aus der Tür raus.
Als?
Weil ich diesen Schnurrbart dann nicht mehr hatte.
Ach so. Oh ja, da habe ich auf Insta gerade ganz viele Stories, wo Väter sich die Schnurrisse abrasieren und die Kinder total irritiert sind, ne? Und weinen auch, ne? Und sagen, wo ist Daddy?
Eben.
Weil sie den Vater nicht mehr erkennen, wenn das weg ist. Weil das ist ja schon starke Dominanz im Gesicht, muss man sagen, ne?
Ja.
Gerade für kleine Menschen.
Bei mir bleibt's auch.
Naja. Bei mir steht hier übrigens verbleibende Zeit und ich müsste ein Upgrade machen. Schmeißt er uns dann irgendwann raus aus dem Zoom-Meeting und wir müssen wieder starten, oder wie ist das?
Ja, genau, da müssten wir nochmal Neues starten einfach.
Ah ja, okay, gut. Ja.
Und das machen wir dann auch.
Ja, ich komme nochmal darauf zurück, was ich dir vor Ewigkeiten schon mal erzählt habe. Das habe ich nämlich irgendwo gefunden und wir sind das mal damals checklistenmäßig durchgegangen, aber ich mache es jetzt einfach nochmal.
Ja.
Also. Das ist eine Anweisung an Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, zu heiraten.
Mhm.
Und ich sage es auch deshalb, weil ich Love is Blind gesehen habe.
Ja.
Sagt dir Love is Blind was?
Nein.
Soll ich es dir sagen, kurz, zwei Sätze?
Bitte, ja.
Netflix, Reality-TV-Serie, High Production Value, sechste Staffel, gibt es auch Schweden, Japan, Brasilien. Es geht darum, Männer, Frauen, jeweils Singles treffen sich in den Pods, das sind so Kabinen, man sieht sich nicht, man hört sich. Du hast dann praktisch so ein Buch, da steht dann André drauf und ein Notizbuch, da gehst du halt in diese verschiedenen Kabinen und sprichst mit jeder der 10 zum Beispiel Frauen. Da machst du dir Notizen, welche findest du interessant, mit welcher Frau möchtest du ein zweites Mal sprechen und so kristallisiert sich heraus, ob da irgendwas vibet oder nicht, ne? Und das wird dann innerhalb 2 Wochen so auf die Spitze getrieben, dass du irgendwann sagst, ich werde diese Frau um die Ehe bitten. Und dann gehst du in diesen Pots auf die Knie und fragst sie, ob sie dich heiraten möchte. Und dann sagt sie unter Schluchzen ja. Und dann seht ihr euch danach das allererste Mal. Und dann steckst du ihr den Verlobungsring an.
Oh, weia, weia, weia.
Und das ist super krass, weil oftmals ist es, also es ist alles da. Es ist einmal da, dass man sich um den Hals fällt und total gierig aufeinander ist, weil man denkt, ach du Scheiße, der ist so toll, der Typ, und jetzt sieht er auch noch geil aus. Ich hab so ein Glück. Oder man sieht sich und denkt, ey, nicht sein Ernst. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ist das Spielprinzip, die Männer sieht man immer und die Frauen nicht? Oder wissen wir als Zuschauer die ganze Zeit schon, wie alle aussehen?
Wir wissen alles. Wir wissen auch, wir gehen auch immer in diese Aufenthaltsräume, wo die Frauen untereinander sich unterhalten, in die Aufenthaltsräume der Männer, wo sie sich unterhalten und so. Also das kriegt man alles mit. Das geht dann so weiter, wenn sie sich dann die Ehe versprochen haben und dann sind dann vielleicht 3-4 Ehepaare aus dieser Staffel, die versprechen sich die Ehe, dann werden die alle zusammengenommen in ein schönes Ressort, Domrep, irgendwo Karibik, verbringen dort 1-2 Wochen in der Hoffnung, dass sie auch körperlich sich annähern und dann werden sie alle in ein Haus gesetzt, weil die kommen nämlich alle aus einer Stadt. Also wenn es jetzt in Wiesbaden wäre, dann wäre da ein Haus gemietet mit 4 Wohnungen und dann würdet ihr alle dort wohnen. Und dann könnt ihr dann da versuchen, Alltag zu spielen, eure Eltern gegenseitig kennenlernen. Dann begleitest du dann deine neue quasi in deren Wohnung, sie dich in deine. Und dann man lernt die Freunde kennen und dann kommt es zum Altar. Und dann ist die Frage, ist Love really blind? Und dann stehen die halt vorm Altar und sagen sich dann ja oder nein.
Und haben wir da ein, weil das einzig Spannende ist ja dann halt eben wirklich auch so, wie reagieren die dann darauf, wenn die wissen, wie sie aussehen? Ja,
das weil, ist ja, das ja, wirklich sehr spannend.
Genau, ja. Und haben wir dann da bei den Looks ein extremes Spektrum? Oder haben wir, also ist dann da auch mal irgendwie sind da auch so Models dabei und sind dann auch auf der anderen, am anderen Ende des Spektrums da auch wirklich Leute dabei, wo man so denkt, ja, sehr nett.
Also ich weiß, was du meinst. Ich muss sagen, ich finde alle absolut normschön.
Ja.
Es gibt keine besonders dicken, es gibt keine besonders kleinen, es gibt keine besonders, also es ist eigentlich alles so, ja, also es ist jetzt nicht, wo man sagt, warum hatte er mir nicht gesagt, dass er 2,40 Meter ist oder 1,40
Meter. Wird auch mal damit gespielt und das wäre ja, sowas wäre ja tatsächlich interessant. Jemand ist blind, sitzt im Rollstuhl,
nee,
oder
nichts,
sowas.
Nee, keine Menschen mit Behinderung.
Okay.
Also
auch
das,
interessant.
Ne? Ja, am Ende ist es dann doch eine Any Other Dating Show, ja. Ne, wo dann halt nur die Frage ist, ach, ich stehe eigentlich auf Südländer, jetzt ist der rothaarig. Naja, mal gucken, ob ich damit klarkomme. Ne? Also du hast da keine großen Hürden. Weil das ist nämlich das eigentlich Interessante, das Innere des Menschen kennenzulernen, das ist ja der Clou. Mhm. Aber wenn die dann halt sowieso alle voll okay aussehen und jetzt keine großen Hürden für dich da zu überwinden sind, dann ist es natürlich nicht so überraschend.
Es spielt halt natürlich damit, dass es irgendwie so das allererste, was zwischen Menschen passieren kann, nämlich man findet sich irgendwie optisch interessant, dass das halt eben hinten angestellt wird.
Es ist halt quasi das Gegenteil von Tinder.
Ja, aber letztendlich, das ist ja jetzt auch nichts, was nicht in der Realität ständig passieren würde. Also wie viele Leute gibt's, die irgendwie verheiratet sind, glücklich verheiratet sind und wo dann eben genau das, was du auch gerade gesagt hast, so ja, eigentlich hatte ich schon eher so Typ Südländer, fand ich immer ganz gut, aber wir waren dann da auf dem einen Projekt zusammen, haben uns irgendwie halt eben einfach gut verstanden. Ich habe gemerkt, was für ein toller Typ, und dann war es für mich auch irgendwie in Ordnung, dass der halt eben rothaarig ist, und dann ist das halt eben eine Beziehung, wo dann irgendwie, wenn im Fernsehen dann mal so ein knackiger Südländer kommt, sie dann irgendwie so macht und er so, ja, ja, ich weiß und sowas, und dann ist das irgendwie ganz neckisch, aber das ist ja jetzt nicht so, oh Gott, krass, dass sie sich das trauen.
Ja, ja, eben.
Naja.
Also auf jeden Fall, dort spielt Liebe eine große Rolle, aber dann stellen die halt fest, auch wenn sie sich dann so von ihrer allerbesten Seite zeigen in den Pots, da ist ja noch viel mehr dahinter. Und das ist nochmal in dieser, das möchte ich jetzt nicht jetzt dir praktisch, ich lese es dir vor, weil du jetzt dieses Jahr heiraten wirst, aber es gibt vielleicht auch noch andere, die geheiratet haben oder heiraten wollen, jetzt trage ich es kurz vor. Also bevor ihr heiratet, diskutiert über Rechnungen, Erziehungsziele, Kredite, Schulden, wie man mit der Familie umgeht, welchen Glauben man den Kindern vermitteln möchte, Kindheitstraumata, sexuelle Erwartungen, partnerschaftliche Erwartungen, finanzielle Erwartungen, die familiäre Gesundheitsgeschichte, die Bucketliste, das Traumhaus oder das Traumheim, Karriere, Weiterbildung, politische Ansichten und was immer euch in den Sinn kommt. Liebe ist nicht genug.
Ja. Das haben wir alles schon besprochen. Ne?
Ihr habt euch ja jetzt nicht gerade in den Pots kennengelernt. Ne?
Eben, ne, weil wir sind ja schon seit über 10 Jahren zusammen. Und das war auch das Ding, eine Kollegin von mir, die auch geheiratet hat, die dann auch so, na und wie geht's denn mit der Planung? Wo ich dann auch gesagt habe, nee, ist eigentlich alles schon geregelt. Mhm. Und die war auch ganz überrascht. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wir sind ja seit über 10 Jahren zusammen. Da gab es jetzt keine Überraschung oder sowas, dass man gesagt hat, wie, das möchtest du bei der Hochzeit? Nee, das war alles klar. Ja. Mhm. Wir hatten uns auch über Outfits, selbst sowas, ja, Schuhe. Ja. Ist alles schon relativ schnell geklärt gewesen.
Und ist dieser Song, den du am Anfang unserer Podcast, also als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, hast du mal gesagt, dieser Song wird laufen, wenn wir heiraten?
Ja.
Ah ja.
Es ist Father John Misty.
Ja, ja. Ah, ja.
Real
okay.
Love Baby. Ja, es ist doch alles schon da, Jasmin. Ja.
Aha, gut.
So, da bin ich wieder.
Ich sehe kein Bild von. Ah ja, das ist eine Schwergeburt heute.
Aber weh.
Ey, ich habe ja mein neues MacBook, weißt du? Und dann war ich die ganze Zeit im Browser bei Teams und habe gesucht, anstatt dass ich raff, dass ich die App schon längst habe. Und dann habe ich mich aber über den falschen Account eingeloggt. Da habe ich keinen Zugang, aber jetzt haben wir es ja.
Ah ja, eben. Ne? Wir machen jetzt noch einen Moment, vielleicht wird es dann heute mal ein bisschen kürzer, weil ich muss ja dann auch noch ins Kino, wa?
Ach, wann, in welchen Film gehst du denn?
2030 Dune Part 2.
Ja? Ach so, jetzt erst, weil ich dachte, da wärst du schon drin gewesen.
Nee, noch nicht. Ja? Ich habe mir das extra aufgehoben, weil ich möchte halt eben nicht, dass mein Augenstern und ich so viel getrennt sind. Und der Film geht ja so lange.
Wollt ihr alles zusammen eigentlich.
Ja, und das ist dann auch ein gutes Beispiel wiederum dafür, dass man halt eben nicht alles zusammen machen muss, weil das ist eine Art von Film, die sie einfach überhaupt nicht interessiert. Genauso wie halt eben einfach Der Ring des Nibelungen, da sagt die auch, ey, weißt du was, ist bestimmt interessant, aber nee, ich setze mich jetzt nicht 4,5 Stunden dahin. Ja, aber ja, es ist Father John Misty und natürlich weiß ich das noch. Ja? Ja. Weil das ja auch bei mir alles nicht irgendwie so dahergesagt ist oder so. Ja? Ich habe mir da halt eben auch schon Gedanken gemacht. Ich habe mich jetzt im Nachhinein auch tatsächlich gefragt, warum hast du denn so lange gebraucht, da jetzt einen Antrag zu machen?
Und, weißt du's?
Ach ja, ich glaube familiär begründet. Was du eben auch gesagt hast, das sind auch tatsächlich einfach wichtige Themen. Und da haben wir auch immer schon viel drüber gesprochen. Bei mir war das tatsächlich ganz, ganz lange auch, dass ich dachte, ich möchte das alles gar nicht. Ich möchte irgendwie eigentlich am liebsten so alleine bleiben und sowas. Ja, bis ich dann irgendwann auch gemerkt habe, nee, ich wünsche mir das alles schon. Ja? Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr menschlich. Ich glaube, diese Verletztheit, die man dann vielleicht auch mal hat, wenn man aus einer blöden Beziehung oder so rausgeht, und dass man dann denkt, nein, ich bleib jetzt einfach allein, und dann gibt's ja auch für einen charmanten Typen wie mich genügend Möglichkeiten, sich irgendwie auch abzulenken. Das ist aber alles nix. Nicht auf Dauer. Das kann man mal machen, aber das ist nicht das, was die meisten Menschen suchen. Die meisten Menschen suchen tatsächlich einfach irgendwie dieses, ja, diese Nestwärme, dieses Geborgensein, dieses sich zusammen was aufbauen, zusammen Spuren hinterlassen und sowas, ja. Das ist halt eben auch das, was ja, was so langjährige Beziehungen halt eben auch einfach ausmacht. In meiner Überzeugung. Vielleicht sehen das auch Leute anders. Ist für mich auch völlig in Ordnung, wenn jemand einfach sagt, nee, ich bin halt am liebsten alleine. Nur ich glaube, ganz viele reden sich's auch ein bisschen ein.
Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die gar nicht so gerne alleine sind und sind es. Ne? Also das gibt's ja natürlich auch. Ne?
Ja. Einsamkeit ist ja ein riesen Problem.
Riesen Thema, ja. Mir fällt dazu noch was von Love is Blind ein. Und zwar, da gibt's den Clay, einen jungen schwarzen Mann, dessen Vater seine Mutter über Jahre betrogen hat, bevor die sich nach 24 Jahren endlich getrennt haben. Er hat als kleiner Junge das alles mitbeobachten müssen. Hat seinen Vater oft auch begleitet zu solchen Touren, wo der andere Weiber getroffen hat. Und das hat so viel mit ihm gemacht, dass er jetzt kurz vor der Ehe, obwohl er so in AD verliebt ist, am Altar ihr absagt, Entschuldigung für den Spoiler, weil er selbst glaubt, dass er nicht manns genug ist. Not the man I used to be, not the man he should be. Er traut es sich nicht zu, ihr ein guter Ehemann zu sein. Und darum sagt er ihr ab vor dem Altar, was sie natürlich total erschüttert. Und in der großen Reunion war das sehr interessant. Er sagte halt, er kennt keinen schwarzen Mann, der mit seiner Frau zusammengeblieben ist. Und für ihn ist es wahnsinnig schwer, Vertrauen darin zu haben, dass er ein guter Ehemann sein kann. Und dann sagte die Mutter von AD, auch eine schwarze Frau, die mit der zusammen ist, die Mutter sagte, mach bitte die Probleme, die deine Eltern in ihrem Leben für sich selbst veranstaltet haben, nicht zu deinen. Es sind ihre Scherben, es sind nicht deine Scherben. Mach du dein eigenes Leben. Du bist eben Herr deiner Handlung. Du machst dein Leben. Und dann saß er in der Reunion und hat den Brett angesprochen. Und er sagte, er hatte immer eine Stimme im Kopf, wie kann man ein guter Ehemann sein? Und er hatte immer den Brett im Kopf auch, sagte er, du bist auch ein schwarzer Mann. Und alles, was du sagst und tust, ist so unfassbar beeindruckend für mich. Und du bist so eine Inspiration für mich. Du bist für mich ein richtig guter Ehemann. Und ich würde gerne so sein wie du. Und in jeder meiner Handlungen spüre ich, ich kann nicht so gut sein wie du. Und dann musste Brad, der im Publikum war, fast weinen. Weil er sagte, ich bin so gerührt, sagt er, ich komme auch aus einer kaputten Ehe. Meine Eltern sind auch, es war auch nicht schön, sagt er. Und ich versuche jeden Tag der beste Mann zu sein und meine Frau hilft mir dabei. Und er war so gerührt, dass er dann so eine Inspiration und Vorbild für einen anderen ist. Ne? Und ich glaube, da ich ja kein Scheidungskind bin, ich glaube, man kann gar nicht ermessen, wie, was für eine Last man damit sich rumträgt.
Ja.
Und dann sage ich aber auch dazu, wenn man es zulässt und wenn man die Möglichkeit hat, das habe ich jetzt leicht sagen, weil ich das halt nicht kenne, ne, dass Eltern sich trennen, ne? Aber diese Verwundung, die da ist und die da bleibt, darüber hinwegzusehen und zu sagen, ich versuche es anders, auch wenn ich gar kein Role Model habe, familiär, also ich, wie gesagt, du spürst ja nicht, wie es ist. Ich weiß, dass es, also ich als mittelalte Frau mittlerweile, die viele, viele Jahrzehnte erlebt hat, wie Eltern zusammen kommen, alt werden zusammen und so. Ich weiß halt, dass es da nicht immer nur rosarot ist. Und dass man durch viele Täler auch geht und dass es aber auch wieder Höhen kommen und das ist Ebbe und Flut, das ganze Leben ist Ebbe und Flut. Und es gibt Phasen, da kann man den anderen nicht gut leiden und Phasen, da kann man ihn wahnsinnig gut leiden und das ist ein Auf und Ab, aber da bleibt immer die tiefe Gewissheit, wir gehören zusammen, wir sehen uns zusammen, wir sehen uns als ein Team, wir machen das zusammen und wir bleiben zusammen. Und das darf nie in Frage gestellt werden, auch nicht in einem Streit, dass man sagt, und wenn das nicht ist, dann trenne ich mich so, weil damit vergiftest du das und das darf nicht sein. Also das eigentlich, ich finde, das darf nie in Frage gestellt werden. Auch nicht in Wut, auch nicht um dem anderen weh zu tun, das ist nicht gut. Und ich kann mir manchmal vorstellen, dass dann bei Scheidungskindern oft so dieses Ding ist, ach, die haben sich halt nicht gut vertragen, weil das war die falsche Hälfte. Aber wenn ich die richtige Hälfte finde, dann wird alles gut. Und dann ist man in einer Beziehung und merkt, da gibt's auch Stress. Und dann denkt man, nee, dann ist es nicht meine richtige Hälfte. Dann muss ich nochmal mich auf den Weg machen. Und das ist aber Quatsch. Ne? Natürlich, wir gehen davon aus, du findest jemanden, der gut ist zu dir und zu dem du gut bist. Ne? Keine toxische Nummer jetzt, ne?
Aber es ist vollkommen recht. Meine Eltern haben es einfach nicht hinbekommen, gut miteinander umzugehen. Mhm. Und da war mein Vater stärker drin als meine Mutter, aber meine Mutter wahrscheinlich hatte auch ihre Anteile, die ich vielleicht dann nicht so deutlich mitbekommen habe, weil sie nicht so plakativ waren. Was die Mutter von AD da gesagt hat, ist halt eine absolute Weisheit. Und sowas kann man dann auch immer schnell abtun mit so kalenderspruchartig und sowas. Aber es ist ja halt eben was dran. Weißt du, wer für mich auch eine Rieseninspiration war, die mir halt eben auch in meiner Beziehung geholfen hat? Jasmin Klein, die irgendwann einfach mal die Wahrheit gedroppt hat, in diesem Podcast, glaube ich sogar, ey, lasst WG-Probleme nicht zu Beziehungsproblemen werden. Jetzt hast du schon wieder irgendein Teller, irgendein Kram,
den
irgendwas,
Müll nicht
was rumliegt,
oder so,
ja. Dies, das und sowas. Ja, das ist, also, ne, was ja im Umkehrschluss auch nicht heißt, dass man, hey, wir lassen doch jetzt hier nicht WG-Probleme zu unseren Beziehungsproblemen werden. Aber das sind alles keine Trennungsgründe. Oder dass man jetzt wirklich die Beziehung in Frage stellen müsste oder so. Das sind Dinge, wo man mal sagen kann, ey, guck mal, ne, ich hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt, mich stört das halt eben wirklich. Vielleicht gibt's ja auch, man kann auch immer mal ergründen, gibt's denn vielleicht einen guten Grund dafür, warum du das nicht machst? Oder warum du das immer vergisst, obwohl du weißt, dass das wichtig ist?
Es kann ein technischer Grund sein, es heißt immer so schön, warum macht er die Socken nicht in den Wäschekorb, der da 3 Meter weiter steht, warum immer da vorne? Du kannst jetzt da praktisch jeden Tag Schulungen machen, ne, mit deinem Partner und sagen, ich hätte gern, dass du es dahin legst, oder du schlägst den Wäschekorb einfach dorthin, wo er die Socken sowieso fallen lässt, ne? Also vielleicht steht der Wäschekorb ja falsch, das kann man ja auch mal so technische Sachen mal besprechen, ne? Aber wenn du halt unterschwellig sowieso einen Groll hast und benutzt dann solche Sachen, um zu zeigen, siehst du, du Arsch, ja, du bist immer derjenige und was ich schon immer mal, ne? So, und da ist eine ganz andere Nummer dahinter.
Und vor allen Dingen immer, niemand macht irgendwas immer. Aber wenn man jetzt bei sowas Plakativen wie immer lässt du deine Socken hier im Schlafzimmer rumliegen und sowas. Ich glaube halt eben nicht, dass wenn man so ein Thema irgendwie hat, dass man dann sagen würde, hey toll, mir ist heute aufgefallen, die Socken liegen ja gar nicht da rum, sondern die wurden ja jetzt einfach in den Wäschekorb gelegt. Ja? Niemand macht immer irgendetwas. Ja? Niemand, gar nichts. Ja?
Übrigens, ich habe was ganz Tolles gelernt gerade in einem Seminar, das muss ich jetzt mal erzählen.
Ja, bitte.
Also ich habe bis dato immer noch gedacht, bei Feedbackgesprächen wäre die Sandwich-Methode eine gute Methode. Das ist die Methode, du holst die Person mit einem guten Einstieg ab, dann sagst du das, was optimiert werden kann oder die Kritik halt und dann zum Schluss wie sagst du im Englischen so schön, on a good note, also, oder? On a good note, ich weiß gar nicht.
On a high note.
Ja. On a high note, dass man praktisch in Dur rausgeht und nicht in Moll, ne?
Ja.
Und jetzt habe ich mal Folgendes gelernt. Das ist nicht gut. Man sollte es so machen. Wenn man Feedback gibt, es gibt 2 Arten von Feedback. Es gibt 4 Arten von Feedback und 2 davon sind leider werden sehr viel praktiziert, sind aber schlecht. Also das eine Feedback ist gar kein Feedback zu geben. Ja. Ist ja auch eine Art Feedback, ne? Also überhaupt nichts zu sagen. Dann das andere Feedback ist negatives Feedback. Ne? Dann gibt es das positive Feedback, wo man einfach was Gutes sagt. Und dann gibt es das konstruktive Feedback. Das ist, wo man Korrekturen anbringen kann.
Ja.
Wenn du jetzt Positives und Konstruktives vermischst, passiert Folgendes. Du möchtest jemandem etwas sagen, willst mit was Positivem einsteigen, dann steigst du mit was Positivem ein und derjenige denkt schon, Ja, ja. Und wann kommt das Aber? Wann kommt das Aber? Wann kommt das Aber? Ach, da ist das Aber. So. Mhm. Das heißt, er hat das Kompliment oder diese Aufforderung oder diese Bestätigung dessen, was man gut getan hat, schon gar nicht, also der hat den schon überhört, weil er jetzt wartet, wann kommt das Aber? Mhm. Dann kommt das Aber und dann, das Aber beschäftigt einen dann total. Und was derjenige, der andere dann noch sagt, so um eine High Note rauszugehen, vergisst du
schon. Nimmt man schon gar nicht mehr mit.
Du bist im Kopf mit diesem Aber. So, also wie könnte man das ändern? Du trennst das einfach.
Ja.
Wenn du was Gutes zu sagen hast, sagst du was Gutes. Punkt. Und sagst gar nichts anderes dazu. Einfach nur, du, ich habe das beobachtet, das hat mich sehr beeindruckt, das finde ich richtig gut, wie du das da gehandhabt hast. Chapeau. Punkt. Gespräch beendet. Und das andere ist dann zu sagen, ich habe beobachtet das und das und das und das, finde ich suboptimal, das müssen wir irgendwie anders handhaben, würde mir besser gefallen, wenn das so und so laufen würde, kannst du dir das vorstellen, bis wann schaffen wir das, Zielvereinbarung, was ich, wann wollen wir nochmal drüber reden, so Zeug halt, ne? Aber man trennt das und das finde ich gut. Genauso bei einem Partner, wenn man sagt, du hast es jetzt mal gut gemacht hier, dass man sich, aber das und das hast du gar nicht so gut gemacht, dann ist wieder das Erste schon wieder kaputt, ne? Also fand ich wirklich erhellend, weil ich war immer so auf der Sandwich-Methode und das ist nicht nach der modernsten Gehirnforschungs-Feedback-Geben-und-Nehmen-Methode nicht die optimale Methode. Eben,
da hast du jetzt was dazu gelernt fürs Leben.
Genau.
Jasmin, bevor wir zur Musik kommen, würde ich gerne noch eine Frage mit dir klären. Ich habe ja schon gesagt, ich gehe jetzt gleich noch ins Kino. Ja.
Ja.
Und ich bin ja in Berlin. Ja.
Gehst du?
Ich könnte jetzt hier eine Ecke laufen und dann gäbe es da die U-Bahn-Station Stadtmitte und von dort aus könnte ich dann mit der U-Bahn 3 Stationen fahren zum Bahnhof Zoo. Und da ist dann auch das Kino.
Das Große?
In den Zoopalast. So, also mache ich den U-Bahn-Weg oder ist jetzt einfach angesagt, nee, ich bestelle mir jetzt gleich hier schön aus dem Zimmer heraus ein Uber oder ein Ride oder was auch immer und dann komme ich mit wehendem Mantel raus und steige ein und sage zum Zoopalast bitte.
Uber.
Ja, habe ich auch. Ich wusste es eigentlich schon. Ja? Mhm. Weil das ist dann der Fehler, den ich dann da manchmal mache, dass ich dann da so denke, ach ja, nee, komm. Und man muss ja jetzt auch nicht ständig mit dem Taxi und so.
Ja, ja? Muss man auch nicht ständig, aber blöd gesagt, es ist dunkel, du bist in einer fremden Stadt. Was soll der Scheiß? Am Ende fährst du dann noch falsch
und dann
rum
da
oder
jetzt
hast blöde Situationen.
Eben, ganz genau. Ja? Komm zu spät zum Film. Ja? Das will hier niemand. Kommen wir zur Musik.
Ich fange direkt mal mit Gold an. Ich habe einen Song von einem Mann, der eigentlich, also dieser Song ist ein Cover. Und ich kenne diesen Song aber über ihn, über Robert Palmer. Ich weiß nicht, ob du Robert Palmer kennst. Britischer Sänger.
Ja, natürlich. Ich versuche hier gerade das neue Robert Palmer-Album zu hören, aber Evelyn, meine angebliche Verlobte, plappert unentwegt. Ja,
wo kommt das her?
Aus American Psycho ist
es. Ah, oh, cool. Okay, also Robert Palmer, geboren 49, 2003 in Paris gestorben, ich glaube irgendwie around eines Konzertes oder sowas. Der war so ein bisschen so Brian Ferry-mäßig bei Roxy Music, so ein schneidiger, modischer Typ. Und hat verschiedene Musikarten miteinander kombiniert. War früher bei so einer Band, die hieß Vinegar Joe, kannte kein Mensch. Und er ist dann als Solokünstler durchgestartet. Und es gab eine Band, wo er mitgemacht hat, Power Station. 85 gegründet. Da waren dann John und Andy Taylor von Duran Duran. Und da hat er dann so wie Some like it hot and some sweat when the heat is on. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, klingt gut.
Und dann hat er einen Song gemacht. Genau, ein Song, das war dieses Video, wo alle Frauen gleich aussehen. Also nur so Supermodels, die dann stehen und tun, als würden sie Gitarre spielen. Das ist so ein ikonisches Video geworden. Mhm. Ich weiß aber gar nicht mehr, welchem Lied. Ist am Herzinfarkt gestorben. War nicht alt. War knapp über 50. Und er sang nämlich als Cover Mercy, Mercy Me. Oh, Mercy, Mercy Me. All things and what they used to be. Oh, Marvin Gaye, 71. Und, also von der Platte What's Going On. Und das ist lustigerweise ein Song über die Umweltverschmutzung und die Zerstörung unseres Planeten. Über, von wegen, wie die Meere dreckig sind und so weiter. Und das ist der Song von 1971. Also es ist nichts Neues, liebe Leute, ne? Umweltschutz. Gibt's schon lange, ne?
Ja, eben. Ja. Überlegt euch doch mal was Neues. Ja.
Also wird ein Riesenhit. Und Kritiker lieben auch diesen Song von Robert Palmer. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be.
Goldstandard.
Ja, es war mein Goldstandard, ja.
Gut, bei mir Will to Power, I'm Not in Love.
I'm Not in Love? Ist es von 10cc ein Cover oder was?
Will to Power, ja, ich glaube, ja. I'm not in love.
So don't forget it. Yeah. Just the silly phase I'm going through. Ha, 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 ha,
ha. Traumwandlerisch in der Großstadt unterwegs sein, so wie ich gleich im Uber. Ja.
Ich habe Party-Song von The Tams, Vocal Group aus den 60ern, aus Georgia. Be young, be foolish and be happy. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist einfach ein guter Laune-Song. Uhuhu.
Bestimmt, wenn ich es höre. Ja. Ja. Ich kenne ganz viele Sachen, wenn du die draufpackst, wenn ich sie dann höre. Nur du bist halt eben immer so firm mit 1972, 18 Namen und das Album heißt so und so. Ja. Und der Song dies und das. Und wenn ich es dann höre, denke ich mir, ah, stimmt. Ja. Das war wie ich halt Lyrics wahrnehme. Ja?
Fantasie-Englisch.
Eben, ja. Wir gehen nach Frankreich, und zwar genauer gesagt nach Paris. Eine Band, die ich neu für mich entdeckt hat, heißt L'Empératrice, was glaube ich die Kaiserin heißt. Mhm. Und der Song heißt Fou. F-O-U. Und der ist très sexy. Ja?
Fou ist, glaube ich, verrückt heißt es, ne?
Gut möglich. Ja. Und das Witzige ist, den Song gibt es zumindest den Beat, französisch so gut ist es bei mir jetzt auch nicht, aber es gibt auch nochmal von derselben Band den Song, da singen sie aber auf Englisch und da heißt er Exit. Keine Ahnung.
Ah ja.
Wir nehmen aber das französische Original, um uns elitär vorzukommen.
Genau, und es heißt ja Amour Fou. Du weißt ja, was eine Amour Fou ist.
So eine verrückte Beziehung halt eben.
Ja, von wegen ja, eine verrückte Liebe.
Ja, eben. So sind wir, so ist das Leben. Ja, c'est la vie.
Toujours l'amour.
Ja, wir hatten heute, das kann man ja ruhig auch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Also die Jasmin und ich, wir haben diese Woche beide sehr, sehr viele Termine, sehr, sehr eingebunden. Wir wollten aber trotzdem diesen Podcast für euch aufnehmen. Und in der Not der Zeit hatten wir dann auch noch, ich glaube wirklich, die ärgsten technischen Probleme,
ja, die wir
jemals bei einer Aufnahme hatten. Also wir sind jetzt mittlerweile bei der dritten Aufnahmeplattform angekommen, genau. Nämlich Teams.
In einem einzigen Podcast, innerhalb einer Stunde drei verschiedene Möglichkeiten. Und über die vierte und fünfte Möglichkeit nehmen wir sozusagen auf.
Eben, ja.
Das kommt auch noch dazu.
Also deshalb dieses Mal ein bisschen kürzer, aber seht's mir nach, ich muss noch Dune 2 für euch gucken. Ja. Und davon berichte ich dann beim nächsten Mal ganz ausführlich. Ja.
Genau, und wer es noch nicht weiß, auf Disney Plus gibt's Poor Things.
Yes. Ja. Yes. Scheint sehr sehenswert zu sein, gucke ich mir aber noch im Kino an. Ja. Wunderbar, habt einen schönen Abend.
Danke, ebenso.
Bisou, bisou, tschüss.
Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmin riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt euren Freunden, eurer Familie und euren Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sterzatura-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sprezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und tschüss.